Hörlexikon Politik. Utopie.
Traumwelt Südsee. Palmen, türkisblaues Meer, schneeweiße Sandstrände. Jedes Jahr besuchen Hunderttausende Touristen aus den reichen Industrieländern die fernabgeschiedenen Eilande inmitten des Pazifiks. Manche kommen in der Hoffnung, dem stressenden Alltag zumindest zeitweise entfliehen zu können. Andere wollen sogar dauerhaft bleiben, wie einst Gauguin es versuchte oder Marlon Brando. Um ein anderes Leben zu beginnen am Ende der Welt, das für viele auch das bessere Ende der Welt ist. Diesen Eindruck hatte auch jene französische Mannschaft, die Anfang April des Jahres 1768 nach langer und entbehrungsreicher Fahrt auf Tahiti stieß. Die Tahitianer versorgten die Seeleute nicht nur mit Süßwasser und exotischen Früchten. Zu aller Erstaunen gaben sich hier Männer und Frauen scheinbar ungehemmt ihren sexuellen Bedürfnissen hin und luden sogar die Europäer dazu ein, es ihnen gleichzutun. Das beeindruckte den Botaniker und Schiffsarzt der Expedition, Philibert Commerson. Er schrieb nach seiner Rückkehr in einem offenen Brief an die angesehene Pariser Zeitung Mercure de France:
Die Tahitianer kennen keinen anderen Gott als die Liebe. Jeder Tag ist ihr geweiht. Die ganze Insel ist ihr Tempel, alle Frauen sind ihre Idole, alle Männer ihre Anbeter. Weder die Schande noch die Scham üben ihre Tyrannei aus.
Doch Commerson wusste es eigentlich besser. Auf seinen zahlreichen Streifzügen über die Insel erfährt er von den Bewohnern, dass Eheleute sich treu sind, auf Ehebruch sogar die Todesstrafe steht. Und sie erzählen ihm, dass es hier zu Kriegen und Menschenopfern kommt und ein striktes Kastenwesen vorherrscht. Commerson aber stellt das insulare Leben ganz anders dar.
Es ist ein Land, und zwar vielleicht das einzige auf der Welt, in dem Menschen ohne Laster, ohne Vorurteile, ohne Bedürfnisse, ohne Zwistigkeiten leben.
Warum dieses Märchen? Ist der Wissenschaftler blind oder einfach nur ein Fantast? Weder noch. Commerson hat bewusst keinen ethnologischen Bericht für die Leser in den Pariser Salons geschrieben. Commerson wählte eine andere, eine literarische Form der Darstellung. Er entschied sich, so würde es der Frankfurter Politikwissenschaftler Iring Fetscher sagen, für eine Utopie.
Utopische Bilder sind die Vorstellung einer Welt, in der Menschen glücklich, frei und auch ja, mit ihrem Leben zufrieden sein können. Und zwar nicht nur einzelne Menschen, sondern auch ganze Gesellschaften. Das wird als Bild ausgemalt, möglichst konkret, wobei man sich hinterher oft fragt, ob das dann wirklich so glückliche Welten sind, die da beschrieben werden.
Und welchen Nutzen ein solches Bild hat. Utopisten haben kein gutes Image. Heute, wie schon im 18. Jahrhundert, gelten sie als Träumer. Utopien, so sagt man, mögen nette Ideale sein, aber sie sind unrealistisch. Luftschlösser oder Fantastereien wirklichkeitsfremder Spinner. Doch das ist nur eine, die umgangssprachliche Bedeutung. Denn Commerson wollte Tahiti nicht idealisieren und die erfundene Lebensweise zum allgemeinen Vorbild erheben, sondern er wollte Europa kritisieren. Das ist die andere Seite der Utopie, die politische Dimension. Iring Fetscher:
Das Utopische ist immer ein Gegensatz zur wahrgenommenen Gegenwart, den man sich vorstellt, idealerweise vorstellt und von dem man hofft, dass er irgendwie eines Tages auf uns kommen wird. Dabei sind die utopischen Denker meist nicht darum bemüht, zu sagen, wie man zu diesem Ziel hinkommen kann, sondern sie malen sich nur aus, wie es aussehen müsste, damit es wirklich ein Gegensatz zu den unglücklichen Aspekten der Gegenwart ist.
Die schlechte Gegenwart kommt in Commerçons Utopie gar nicht vor. Die Perfektion der utopischen Welt verweist nur umso deutlicher auf die katastrophalen Verhältnisse im heimischen Europa. Dem fingierten Glück der Tahitianer steht die reale Lebenswelt der französischen Bauern drastisch gegenüber, wie sie der Essayist Jean de la Bruyère 1696 beschrieben hat.
Über das Land hin sieht man so etwas wie wilde Tiere, Männchen und Weibchen, fahl und geschwärzt und ganz von der Sonne verbrannt, an der Erde haftend, die sich durchwühlen. Sie haben etwas wie eine artikulierte Stimme und wenn sie sich aufrichten, zeigen sie ein Menschenantlitz. Und wahrhaftig, es sind Menschen.
Utopische Bilder sind keine Modelle, nach denen eine schlechte Realität präzise umgestaltet werden soll. Am Beispiel Tahiti gilt es, Normen und Werte zu prüfen, ihre Gültigkeit in Frage zu stellen und andere zu entwickeln, wenn sie Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen und versprechen, die schlechte Gegenwart zu überwinden.
Der Ausgangspunkt für die utopischen Entwürfe ist häufig das Leiden an der Gegenwart, gar kein Zweifel. Man sucht sich etwas anderes, was besser ist als die Gegenwart, und denkt dann nicht darüber nach, wie kann man das erreichen, sondern wie könnte das aussehen. Und da kommt also dann allerhand zusammen, also Freiheit und freie Entfaltung eines jeden, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, Tätigkeit, die befriedigt und so fort. Also alles Dinge, die man im Augenblick nicht hat, wo man entfremdete Arbeit unter Unterdrückung leiden muss und so weiter.
Und so wurde die Südsee zum Ort eines Lebensglücks, an dessen Existenz die erstaunten Leser in Europa gar nicht zu glauben wagten. Der Utopos, der Nichtort, auf Tahiti schien er Wirklichkeit geworden zu sein. Und Commerson verschweigt diesen literarischen Kunstgriff gar nicht. Im Gegenteil.
Diese Insel schien mir so beschaffen, dass ich ihr schon den Namen Utopia oder die Glückselige gegeben hatte, womit Thomas Morus seine ideale Republik bezeichnet hatte.
Mit der Utopia stand also jene Inselpate, die der englische Lordkanzler und Humanist Thomas Morus 1507 erfunden hatte. Mit nachhaltiger Wirkung und sensationell für europäische Ohren des 16. Jahrhunderts. Die Farmen auf Utopia verfügen über ganz erstaunliche Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Art Brutapparat.
Die Hennen brüten nämlich die Eier nicht selbst aus, sondern man setzt eine große Anzahl von Eiern einer gleichmäßigen Wärme aus, erwecket so das Leben und zieht die Küken auf. Sobald diese aus der Schale geschlüpft sind, laufen sie hinter den Menschen her, wie hinter der Glucke, und sehen sie als dieser an.
Interessanter noch als die technischen Möglichkeiten in Utopia sind die sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen. Morus berichtet von einem Staatswesen ohne Armut und Reichtum, ohne Müßiggang, ohne Ständeordnung, ohne Religionskriege und mit 6-stündigem Arbeitstag. Dreh- und Angelpunkt dieser idealen Gemeinschaft ist die Einführung des Gemeineigentums.
Es gibt nämlich keine missgünstige Güterverteilung, es gibt weder Arme noch Bettler dort. Und obwohl keiner etwas besitzt, sind doch alle reich. Denn welch größeren Reichtum kann es geben, als wenn man, jeder Sorge ledig, frohen und ruhigen Herzens leben kann, ohne um sein tägliches Brot zu bangen.
Morus ist schon ein elitärer, autoritärer Denker. Und er denkt also nicht von der Masse aus, obgleich er deren Not schon kritisch sieht. Aber seine Position ist autoritär, würde ich schon sagen. Und auch die politische Ordnung ist nicht irgendwie demokratisch in dem Land, was er da als Ideal beschreibt.
Morus und andere Utopieautoren der Zeit, wie Tommaso Campanella, der Verfasser des Sonnenstaates, misstrauten dem Volk. Es war für sie eine unberechenbare Masse, die es zu bändigen galt. Die Kontrolle der öffentlichen Ordnung in Utopia erinnert in manchem deutlich an das DDR-Spitzelsystem der Stasi. Die Vorsteher der Haushalte überwachen aufgrund einer bestimmten Sitzordnung die Gespräche bei den öffentlichen Mahlzeiten. Und sie kontrollieren auch die Einhaltung der Reisebeschränkungen, der die Utopier unterworfen sind.
Wenn einer auf eigene Faust außerhalb seines Bezirks herumstreift und ohne obrigkeitlichen Erlaubnisschein angetroffen wird, so wird er als Ausreißer betrachtet, schmählich zurückgebracht und hart gezüchtigt. Wagt er dasselbe noch einmal, so wird er mit Zwangsarbeit bestraft.
Solche und ähnliche Passagen führen zu dem Eindruck, Utopien seien generell dirigistische, von einer Elite gelenkte soziale Gemeinschaften. Utopisten gelten folglich nicht als Kritiker, sondern als Beförderer totalitärer Staatswesen, als Sympathisanten autoritärer Gemeinschaften. Zur Diskreditierung des Utopischen trägt aus heutiger Sicht auch die in den Utopien oftmals unbekümmerte Forcierung aller technischen Möglichkeiten und die hemmungslose Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen bei. Vor allem die Utopisten des 19. Jahrhunderts werden nicht müde, die wissenschaftlich-technischen Errungenschaften ihrer besten Gemeinwesen zu preisen.
Bei Fourier ist von der Urbarmachung der Wüste Sahara die Rede. Cabesicarier verfügen über ein dichtes Eisenbahnnetz und über Flugmaschinen und Unterseeboote.
Es gibt Kritiker dieser Form der Utopie. Sie sehen gerade hierin nicht die Lösung, sondern das Problem. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler über
die sogenannten Anti-Utopien, die mit denselben literarischen Mitteln wie die Utopie einen Zustand äußerster Disziplinierung der Menschen beschreiben und ihn gleichsam als Worst-Case gesellschaftlicher Entwicklung vorstellen. Die berühmtesten Beispiele hierfür sind die Anti-Utopien von Samyatin, Huxley, Orwell und H.G. Wells. Das utopische Projekt einer Erhöhung von Produktivität und Wohlstand durch eine Intensivierung von Kontrolle und Disziplinierung der Menschen hebt in seiner Kritik nicht auf die Unrealisierbarkeit ab, sondern auf die Nichtwünschbarkeit des Projektes.
Mit seiner Tahiti-Utopie hingegen hat Commerson einen Strang des Utopischen aufgegriffen, der das Verhältnis von Mensch und Natur ins Zentrum rückt. Hier wird zwar auch der technische Fortschritt kritisiert, wichtiger aber ist, dass die Natur für den Menschen da sei.
Die Tahitianer werden unter dem schönsten Himmel geboren und von den Früchten einer Erde genährt, die fruchtbar ist und alles gibt, ohne kultiviert zu werden.
Die Nahrung auf Tahiti ist zwar einfach, doch wer bescheiden lebt, wird in ihr einen Überfluss sehen und keinen Mangel verspüren. Diese Variante des Utopischen sieht in Einschränkung und Verzicht erst eine wirklich tragfähige Perspektive für die Zukunft. Ihre Fortschreibung findet diese Debatte heute dort, wo angesichts von Umweltzerstörungen und Klimakatastrophen der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen zum Leitmotiv des Utopischen geworden ist. Und, so der Politikwissenschaftler Herfried Münkler,
die Utopie taucht auf in alternativen Projekten, alternativen Werkstätten und ökologischen Bauernhöfen. Im Unterschied zu den in den klassischen Utopien entwickelten Alternativen zeichnet sie nicht ein Mehr, sondern ein Weniger an Komfort und nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an gesellschaftlich notwendiger Arbeit aus. Das Utopische zeigt sich hier als Versprechen auf eine bessere Zukunft durch das Leben in einer materiell schlechteren Gegenwart.
Seit den 1970er Jahren sind zahlreiche Bioläden, Biohöfe und Ökodörfer entstanden. Heute gesellen sich Ingenieure und andere Fachleute, insbesondere klein- und mittelständischer Betriebe dazu, die nach ökologischen Alternativen im Bereich der Baubiologie, Reststoffverwertung, Fortbewegung oder erneuerbaren Energien suchen. Welches Bild sich ergäbe, wenn alle diese neuesten Umwelttechnologien und alternativen Projekte in einer Gesellschaft realisiert würden, das beschreibt ein Roman. Das Tahiti-Projekt von Dirk Fleck.
Deutschland im Jahr 2022. Das Land steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Der Rest der Welt droht in einem Chaos aus Natur- und menschengemachten Katastrophen unterzugehen, während auf Tahiti ein neues Paradies heranwächst.
Flecks Utopie geht jedoch andere Wege. Sie beschreibt nicht nur, wie es Omai, dem jungen Präsidenten Tahitis, gelingt, Mensch und Natur in seiner mustergültigen Gesellschaft zu versöhnen. Sein eigentliches Anliegen macht der Roman im Anhang klar, wenn es über das utopisch-ökologische Wirtschaftskonzept heißt:
Das Konzept erwartet die Umsetzung nicht von oben, von den politisch und wirtschaftlich Mächtigen, sondern von unten, ausgehend von einem regionalen Modellprojekt, das zur Nachahmung anregt.
Die Gestalt des Utopischen hat sich gewandelt. Die Utopie ist heute nicht mehr die verordnete, in allen Details vollendet ausgemalte Vision einer literarisch vermittelten Totalgesellschaft. Sie versteht sich als Vorschlag eines Projekts, das Einmischung verlangt und zu seiner Ausgestaltung aufruft. Den Kern dieser Utopie kann man skeptisch beurteilen. Aber es scheint, als brauchten wir immer wieder utopische Modelle wie diese, um eine kritische Folie zu haben, vor deren Hintergrund wir die eigene Entwicklung besser erkennen. Tahiti ist eben nicht nur Urlaubsfluchtpunkt für Touristen, sondern Synonym für all jene Utopien, die sich als noch nicht eingelöste Versprechen einer besseren Gesellschaft verstehen. Das Lied der Kilima Hawaiians erhält, so betrachtet, einen ganz anderen Sinn.
Wenn ich doch in Tahiti heut wir mir die